Dimensionen.
Dimensionen, Diskussionen.
Warum ist das Leben in der Stadt ressourcenschonender und besser für das Klima? Dieser Frage hat der Klimaökonom Gernot Wagner, der an der New York University forscht, vor kurzem ein Buch gewidmet. Heute treffe ich ihn in Wien, im Stadtpark, um mit ihm über Stadt-Land-Klima zu sprechen und warum er dem Einfamilienhaus im Speckgürtel den Kampf angesagt hat.
Städte gegen die Klimakrise mit Marlene Nowotny.
Gernot Wagner, Sie leben und forschen in New York. Sie kommen immer wieder nach Österreich, in diesem Fall für 2 Tage. Wie ist denn das aus klimaökonomischer Sicht zu sehen?
Also tatsächlich immer wieder gern nach Österreich, aber ja, ein jeder Flug, eine halbe Tonne CO2 in eine Richtung, also hin und retour, eine Tonne CO2. Durchschnittseuropäer gibt um die 10 Tonnen aus, Durchschnittsamerikaner doppelt so viel. Ich bin Doppelstaatsbürger, ich bekomme 30. So geht's natürlich nicht, die Rechnung. Und natürlich, das ist im Endeffekt einer der wichtigsten Zielkonflikte überhaupt. Jetzt nicht das Fliegen direkt, sondern Mobilität, das tägliche Leben verursacht CO2. Vieles kann man durch Verhaltensänderung eindämmen, vieles nicht. Bei vielen bedarf es der Technologie. Und Flug, Kerosin, Flugemissionen sind im Endeffekt die hartnäckigsten überhaupt. Es wäre technisch machbar, es ist verdammt teuer, es bedarf viel, viel neuer Technologien und viel Forschung, um den Preis herunterzutreiben, die Lernkurve hinaufzuklettern, die Kostenkurve herunterzurutschen, um hier auch tatsächliche Einschnitte in Sachen CO2 zu schaffen.
Sie haben ein Buch geschrieben, Stadt, Land, Klima, das befasst sich natürlich mit dem, was der Titel verspricht, mit der Stadt, mit dem Land, mit dem Klima. Es ist aber irgendwie ein bisschen ein Buch über das Wohnen geworden. Wie wir wohnen, wie wir wohnen sollten. Warum sind denn Wohnort und Wohnart so entscheidend, wenn wir über das Klima sprechen?
Wo wir, wann und wie wohnen, ist im Prinzip die größte Einzelentscheidung mit dem größten Einfluss auf das Klima. Und wenn ich sage wo, also ich meine jetzt nicht Wien oder New York, sondern im Endeffekt wohnen wir in Wien als Wiener, also ohne Auto, in der Stadt, in einer Stadtwohnung, oder wohnen wir außerhalb. Dasselbe gilt natürlich für New York genauso. Es gibt 8 Millionen New Yorker, die tatsächlich in New York wohnen. Es gibt 20 Millionen, die sagen, sie wohnen in New York. 12 Millionen wohnen in Einfamilienhäusern außerhalb. Und da geht es tatsächlich um große Entscheidungen in Sachen CO2. Der Durchschnitts-New Yorker, der Durchschnitts-Wiener gibt halb so viel CO2 aus als der Durchschnitts-Amerikaner einerseits, Durchschnitts-Österreicher andererseits. Und eigentlich verglichen jetzt mit Suburbia selbst, also der wirkliche Vergleich zwischen New York City und den Suburbs, Vororten, Vorstädten, Satellitenstädten, Schlafstädten, da schneidet New York noch einiges besser oder schneiden Städte noch einiges besser ab. Ungefähr ein Drittel der Emissionen von Suburbia. Und ja, es geht um viele Dinge. Es geht um Effizienz, es geht um Mobilität, es geht natürlich auch um Quadratmeter.
Sie selbst leben in New York mit Ihrer Frau und Ihren beiden Kindern in einer Wohnung. Wie genau schaut denn diese Wohnung aus? Wie haben Sie die gestaltet?
70 Quadratmeter, was für eine Stadtwohnung ungefähr Durchschnitt ist. Allerdings ist es tatsächlich sehr, sehr klein verglichen mit dem Durchschnitt einer durchschnittlichen Jungfamilie in Österreich 130, 150 Quadratmeter Wohnfläche, das neue Haus draußen im Speckgürtel, in Amerika mittlerweile 200, Australien sind es 250, also Obergrenze scheint es nicht zu geben. Und in den letzten Jahrzehnten sind diese Quadratmeter tatsächlich immer weiter gestiegen. Gründe gibt's genug. Also vom Immobilienmakler bis zum Scheidungsanwalt, ein jeder profitiert davon, wenn das Haus größer ist. Es gibt so viele Faktoren hier, die in genau diese Richtung zeigen, dass wenn der Nachbar das eigene Badezimmer für die 15-Jährige hat, dann brauche ich das auch und so weiter und so fort. Und tatsächlich würde ich sagen, es lebt sich sehr, sehr gut auf 70 Quadratmetern. Natürlich gibt es Kompromisse, das ist klar. Andererseits, ich bin selbst in den 80er Jahren auf damals 78 Quadratmetern aufgewachsen. Das war tatsächlich ein Haus in Suburbia, in Amstetten in diesem Fall. Mir ist damals nichts abgegangen, mir geht jetzt auch nichts ab.
Haben Sie Ihre Wohnung denn darüber hinaus dekarbonisiert?
Ja, haben wir. Und eigentlich, das ist natürlich der wichtige nächste Schritt. Jetzt nur zu sagen, okay, 70 Quadratmeter sind besser als 140 fürs Klima. Okay, das ist irgendwie klar. Andererseits, wenn die 70 Quadratmeter in einem 200 Jahre alten Haus sind, das Öl- und Gasheizung hat und so weiter, ist das natürlich auch nicht gut. Das heißt, ja, es geht um diese nächsten Schritte, es geht um diese Investitionen, die sich teils selbst rentieren, die Deckenisolierung und so weiter, und teils natürlich nicht. Teils sind die darauf angewiesen, dass wir als Einzelne die richtige Entscheidung treffen oder natürlich auf die liebe Politik, dass wir nicht mehr Gasheizungen subventionieren, was wir bis vor kurzem immer noch gemacht haben in diesem Land, und anstattdessen Isolierung, Wärmepumpen, die richtigen Schritte, die neuen Technologien tatsächlich forcieren, subventionieren, um nicht nur relativ Reichen es zu ermöglichen, ihre Wohnungen, ihre Häuser zu entkarbonisieren, sondern tatsächlich einem jeden.
Sie haben gerade gesagt, es gibt Investitionen in der Wohnung, die sich auszahlen, wie die Isolierung. Was haben Sie denn vorgenommen, wo Sie sagen, das ist zwar wichtig, aber das zahlt sich vielleicht für mich noch nicht aus?
Also ich würde sagen, so ziemlich alles, was wir gemacht haben, zahlt sich aus im Endeffekt. Zahlt es sich rein finanziell aus, in dem Sinn, dass die $15,000 oder so, die wir in Isolierung gesteckt haben, wirklich ein jeder Dollar sich finanziell auszahlt, weil die Energie, weil die Elektrizitätsrechnung runtergeht? Nein, nicht direkt. Aber ist die Wohnung selbst jetzt lebenswerter als Resultat? Ja, okay, so manche Investitionen waren tatsächlich reiner Luxus, würde ich sagen. Ganz am Anfang, unsere Tür, die altertümliche, jahrzehntealte Tür, hatte so einen 2-3 cm Spalt unten. Okay, das ist einmal schlecht, nicht nur aus wärmetechnischen Gründen, sondern aus Hygienegründen, sagen wir das einmal so, wenn der Käfer in der Nacht hereinwandern. Okay, was ist die Lösung? Um $9.99, also $10, gibt es so ein Plastikding, einen Plastikstopper. Den schneidet man sich selbst zurecht, damit er die richtige Größe hat, und man klebt ihn unten auf die Tür. Also um $10 ist das Problem beseitigt. Dann gibt es auch eine Luxuslösung. Man kann sich um tausende Dollar eine neue Tür besorgen. Die ist dann insgesamt besser isoliert, die schließt sich besser, die ist sicherer, die hat ein neues Schloss und die hat alle anderen Dinge. Die hat ein elektronisches Schloss, das man mit dem Handy aufmachen kann und so weiter. Okay, braucht man das aus Klimaschutzgründen? Nein, natürlich nicht. So die $10 Investition ist vielleicht 80% dessen, was man tatsächlich braucht. Andererseits, ist diese $6,000 Tür toll? Ja, ist sie. Ist das ein schönes Geburtstagsgeschenk für einen selbst? Ja. Ist es Luxus? Das natürlich auch.
Jetzt haben wir gerade über Luxus geredet. Viele verbinden aber mit diesen Veränderungen, diesen Verhaltensveränderungen, Wohnveränderungen und so weiter, eher dieses Wort Verzicht. Das war auch ein wichtiges Stichwort in der politischen Debatte zur Klimapolitik in Österreich in diesem Sommer. Haben Sie denn das Gefühl, so wie Sie wohnen, auf 70 Quadratmeter mitten in der Stadt, dass Sie auf irgendwas verzichten?
Ich glaube, jetzt sprechen wir über die Steinzeit, stimmt's? Also, okay, ich werde anderen beurteilen lassen, ob wir hier in New York, im Lower Manhattan, in der Bronze oder der Steinzeit wohnen. Im Endeffekt, es geht um die Optimierung der Lebenssituation. Okay, das ist jetzt so als Ökonom natürlich ein geladener Terminus hier, wo es im Prinzip darum geht zu sagen, nein, ich möchte nicht Dinge maximieren, zum Beispiel Quadratmeter, mehr ist immer besser. Nein, da gibt es Zielkonflikte. Da geht es darum, dass je größer die Quadratmeter, desto weiter weg die Wohnung. Es geht um Optimierung. In unserem Fall, wir haben paripathetisches Akademikerleben. Wir haben in vielleicht einem Dutzend oder so Wohnungen gewohnt, zusammen in den letzten 20 Jahren. Da waren sehr, sehr kleine dabei. Da waren doppelt so große dabei, wie die, in die wir jetzt wohnen. Die letzte Wohnung, in der wir waren, war tatsächlich fast doppelt so groß, 135 oder so Quadratmeter. Drei Schlafzimmer, ein Büro dabei und so weiter. Toll, einerseits. Andererseits, wenn wir gemeinsam zu Hause waren, haben wir uns zu viert in die 20 Quadratmeter Küche gesessen und die meiste Zeit dort verbracht. Das war tatsächlich ein bisschen eng. So für uns jetzt 70 Quadratmeter. Und tatsächlich ist unsere Wohnung so ein Loft, also ein großer Raum. Ja, eine 70 Quadratmeter Küche fühlt sich ziemlich luxuriös an, egal wie man sie ansieht. Das heißt, ja, es ging uns sehr stark um Optimierung. Nicht jetzt zu sagen, okay, wie können wir vier Personen in den kleinsten Platz färchen, sondern was sind diese Zielkonflikte zwischen Pendelzeit einerseits, also Lage, Licht und Platz. Und tatsächlich, je besser die Lage, oft auch je besser das Licht, je heller die Räume und so weiter, oder in unserem Fall der eine Raum, desto kleiner die Wohnung. Weil insgesamt natürlich diese Zielkonflikte zwischen Stadt, Vorstadt, Land sehr, sehr wohl bestehen. Und ist unsere Lebenssituation für einen jeden? Nein, ist sie nicht. Hat sie was mit Verzicht zu tun? Nein, auch nicht. Es geht um, wie möchte man wohnen? Wie kann man sich vorstellen, dass die nächste Jungfamilie entscheidet, wohnen zu wollen? Und natürlich, wie macht man es attraktiv für die nächste Jungfamilie, für diese Entscheidung, dann zu sagen, okay, ich möchte doch lieber effizient, klimaeffizient in der Stadt wohnen, anstatt draußen ein Einfamilienhaus zu bauen.
Also meinen Sie Anreize, die die Politik setzen kann?
Natürlich, im Endeffekt, es geht um Politik. Es geht um Kostenwahrheit zum Beispiel, um jetzt ein sort of rein ökonomisches Konzept zu nehmen. Es geht darum, sicherzustellen, dass ein jeder tatsächlich für die CO2-Kosten seines Verhaltens persönlich aufkommt. Wenn ich jetzt in den Flieger steige und eine Tonne CO2 ausgebe, jeder dieser Tonnen CO2 verursacht hunderte Dollar, hunderte Euro an Kosten, an Schäden. Für die bezahlen wir alle. Alle 7,8 Milliarden Menschen bezahlen für diese Schäden. Ich habe den Vorteil, Österreich besuchen zu können. Warum soll ich nicht selbst für diese Schäden aufkommen? Darum geht's. Und natürlich beim Mobilität, beim Wohnen genauso. Wir subventionieren Straßen, wir subventionieren den Individualverkehr, wir subventionieren Autos durch Billigparkplätze in der Stadt oder fast Gratisparkplätze in der Stadt. Jeder Quadratmeter in der Stadt kostet tausende Euro. Dabei geht es um Kostenwahrheit, um sicherzustellen, dass, okay, ja, ihr könnt gerne zurück in die Stadt fahren mit euren Autos, aber bezahlt tatsächlich für alle Kosten, die dabei aufkommen. Für die Tatsache, dass es in Österreich 15 Straßenkilometer pro Person gibt, fast doppelt so viel wie in Deutschland und der Schweiz. Diese Straßen müssen gebaut werden, die müssen subventioniert werden, die werden sehr stark subventioniert. Das sollten sie nicht. Man sollte tatsächlich als jemand, der diese Straßen benutzt, als Autofahrer in diesem Fall, für die insgesamten Kosten aufkommen.
In dieser Debatte wird dann oft gesagt, dass das Problem beim Einpreisen des ökologischen Fußabdrucks von Produkten und Verhaltensweisen, dass es Menschen geben wird, die dadurch womöglich den Anschluss an die Gesellschaft verlieren, die dadurch vielleicht die Möglichkeit verlieren, sich freier zu bewegen, mobil zu sein, zu reisen und so weiter, weil das natürlich auch ein ökonomischer Faktor ist. Wo stehe ich sozioökonomisch in der Gesellschaft? Was kann ich mir leisten? Werde ich dadurch abgehängt? Gibt es denn irgendwelche Steuerungsmöglichkeiten, das auszugleichen? Also unter Anführungszeichen klimafreundliches, neutrales Verhalten, kaufen, konsumieren zu fördern und so dafür zu sorgen, dass wir keine Spaltung in der Gesellschaft haben von Leuten, die sich etwas leisten können und anderen, die sich es nicht leisten können?
Natürlich, also die Reform heißt ja ökosoziale Steuerreform aus gutem Grund. Einerseits geht es darum, Kostenwahrheit in Sachen CO2, andererseits natürlich, es geht darum, dass die, die am härtesten getroffen sind, dementsprechend Entschädigungen bekommen und dafür kompensiert werden. Aber, da muss ich natürlich sofort dazu sagen, es sind die Reichen, die mehr CO2-Emissionen verursachen, nicht die Armen. Aus relativer Sicht wird mehr eines geringeren Gehalts für Heizkosten, für Mobilität und so weiter ausgegeben. Das auch, aber insgesamt in absoluten Zahlen kommen natürlich die Reichen für ein mehr an diesen CO2-Steuern auf als die Armen. Aber natürlich geht es in der wirklichen Debatte nicht wirklich um die sozialen Aspekte hier. Ich würde einmal behaupten, dass, sagen wir mal, die Wirtschaftskammer und industriellen Vereinigung einiges mehr an Einfluss hier haben auf die tatsächliche Debatte als Gedanken an jene, die am härtesten getroffen sind. Allerdings, natürlich, insgesamt gibt es einen guten Grund für Pendlerpauschalen. Ja, sollten diese Pendlerpauschalen auch tatsächlich mit richtiger CO2-Bepreisung einhergehen, damit wir sicherstellen, dass, okay, ja, Pendeln einerseits, ja, natürlich, Flexibilität, um sich den Arbeitsplatz aussuchen zu können, egal wo man wohnt, ja, einerseits, bis zu einem gewissen Punkt, aber da auch natürlich sollte öffentlicher Verkehr, CO2-arme Mobilität forciert werden, subventioniert werden und Individualverkehr, Autos dementsprechend besteuert.
Es wird viel darüber debattiert, wie man jetzt eine Tonne CO2 bepreisen sollte oder nicht. Haben Sie denn da einen Vorschlag dazu, wie viel das sein müsste, damit das Richtung Klimaneutralität geht?
Also wir sprechen über die Höhe der CO2-Bepreisung. Also tatsächlich, da gibt es das Konzept der Social Cost of Carbon, auf gut Englisch, also die Kosten des CO2s, die jetzt entstehen. Eine jede Tonne, die wir ausgeben, verursacht mindestens um die 100 mehr Euro an Schäden, die jetzt die Gesellschaft, die Wirtschaft insgesamt bezahlt, die wir nicht selbst bezahlen, sondern die insgesamt von uns allen bezahlt werden. Und ja, jede Tonne CO2 sollte tatsächlich zu diesem Punkt bepreist werden. Das heißt, jetzt, wenn wir jetzt hier in Österreich über 25 Euro pro Tonne CO2 debattieren, ist das natürlich verdammt niedrig. Da vergleichen wir uns oft gerne mit Deutschland. Andererseits gibt es genug andere Beispiele. Schweden ist vielleicht das beste Beispiel hier. Kleines Land, so wie Österreich, ungefähr selbes Emissionsprofil und dort gibt es eine CO2-Steuer um die 115 Euro pro Tonne CO2. Jetzt schon. Dann gibt es natürlich auch in der EU das EU-Emissionshandelsgesetz, wo jetzt schon jede Tonne 60 Euro kostet. Das heißt, worüber wir jetzt tatsächlich sprechen, die 25 Euro pro Tonne CO2, sind sehr, 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 sehr niedrig. Einerseits verglichen mit den tatsächlichen Kosten, andererseits mit den politischen Maßnahmen, die wir jetzt schon in anderen Bereichen setzen.
Und was sollte dann mit diesen Einnahmen passieren? Also der Staat nimmt CO2-Steuer ein, soll er die dann ausgeben für was auch immer oder sollte das zweckgebunden anders ausgegeben werden?
Also einerseits bei ökosozialer Steuerreform geht es tatsächlich darum, diese CO2-Steuern einzunehmen und andere Steuern zu senken. Das wäre die Steuerreform insgesamt. Andererseits Teile, zumindest Teile dieser Einnahmen durch die CO2-Steuer, sollten tatsächlich für erneuerbare Energie, Technologien, Wärmepumpen und Wärmedämmung von Wohnungen und Häusern ausgegeben werden. Das heißt tatsächlich Subventionen der Dinge, die gut sind, die wir möchten. Darum geht's. Wir besteuern die Dinge, die wir nicht möchten, CO2, und wir subventionieren Dinge, von denen wir mehr möchten. Wärmepumpen zum Beispiel.
Damit sind wir wieder beim Wohnen und bei Ihrem Buch Stadt, Land, Klima. Über die Stadt haben wir schon gesprochen, über die Vorteile der Stadt, das dichtere Beieinandersein, die kürzeren Wege in der Stadt, die ja sehr viel Potenzial bieten, zum Beispiel auch Verkehr zu reduzieren in der Zukunft. Wie ist das denn mit dem Leben auf dem Land? Warum ist das aus Klimasicht so problematisch? Anscheinend ist es ja so, dass in Österreich, zumindest bei Befragungen wird das immer wieder gesagt, 80% der Österreicherinnen und Österreicher von einem Einfamilienhaus auf dem Land träumen. Ist das ein nachhaltiger Traum?
Alle 10 Jahre wird die Fläche Wiens versiegelt in Österreich. Also nein, ist das nachhaltig? Können wir so weitermachen? Natürlich nicht. Insgesamt gibt es dieses EU-Ziel bis 2030, 30% der Fläche der EU, der Natur zu überlassen. Das geht natürlich nicht mit diesem Traum, falls es einer ist. Jeder bekommt sein Einfamilienhaus im Grünen. Da geht es nicht nur um Klimaschutz, da geht es um Naturschutz. Da geht es um Vereinsamung im großen Einfamilienhaus irgendwo. Da geht es um so viele Faktoren. Leicht ist es nicht, aber tatsächlich sollte, müsste die Politik irgendwo damit beginnen, in die richtige Richtung zu lenken.
Wenn wir schon so viele Einfamilienhäuser haben, wäre dann nicht ein Verbot von Einfamilienhäusern ein gangbarer Weg?
Warum nicht? Verbote sind auch nur ökonomische Instrumente. Geht im Prinzip darum zu sagen, okay, die Kosten hier sind einfach zu hoch. Die gesellschaftlichen Kosten sind einfach zu hoch. Irgendwie wissen wir, dass wir nicht so weitermachen, nicht so weiter bauen können. Das heißt jetzt nicht, dass jedes alte Haus genauso bestehen bleiben muss, wie es jetzt steht. Altes Haus abreißen, neues bauen, und wir können immer noch dem Bausparvertrag gerecht werden und tatsächlich ein eigenes neues Haus bauen. Aber es geht darum, mit der Versiegelung der Natur aufzuhören. Und natürlich geht es auch um Klima, um CO2-Emissionen. Es geht darum, den bestehenden Bestand an Wohnungen, an Häusern zu sanieren, klimaneutral zu machen. Falls wir Mitte des Jahrhunderts, vor Mitte des Jahrhunderts, also in weniger als 30 Jahren, klimaneutral sein wollen, sein sollten, das geht nur durch radikale Veränderungen, radikale Sanierung des bestehenden Hausbestandes. Und zurück zu Ihrer Frage, sollten wir damit aufhören, neue Einfamilienhäuser zu bauen? Wenn es nach mir ginge, ja.
Ich würde gern zum Schluss zu Ihrem Buch zurückkommen, Stadt, Land, Klima. Viele, die das gelesen haben, haben das als sehr leidenschaftliches Plädoyer für das Stadtleben gelesen. Jetzt ist es natürlich so, Sie haben es gerade schon gesagt, es geht zum Beispiel darum, den Altbestand, das, was schon da ist, zu sanieren. Das wird auch ein Thema in den Städten sein. Vielleicht könnten Sie zum Abschluss die Stadt beschreiben, so wie sie sein sollte, so wie sie werden sollte, um klimaneutral zu sein, mit höchstmöglicher Lebensqualität für die Menschen, die in der Stadt sind.
Es geht im Endeffekt darum, tatsächlich Städte selbst so attraktiv zu machen, um im Prinzip gar keine Alternative herzustellen. Wir sitzen hier im Stadtpark in Wien. Natürlich geht es darum, Städte mit eben diesen Parks, mit Mobilität, mit sanierten Wohnungen, die tatsächlich objektiv attraktiv sind, das Stadtleben so genussbar zu machen, dass diese Entscheidung für die Stadt eine ganz natürliche ist. Der Klimawandel im Endeffekt ist die ultimative negative Externalität. Es ist nur fair, dieser ultimativen negativen die ultimative positive Externalität entgegenzusetzen. Und das sind tatsächlich Städte. Das ist das Zusammenkommen, das Zusammenleben in Städten. Es wohnen mehr Menschen global gesehen in Städten als sonst wo. Aber können wir weitermachen? Können wir Dinge verbessern? Natürlich. Und das beginnt jetzt aus ökonomischer Sicht mit Kostenwahrheit. Es beginnt damit, sicherzustellen, dass jene, die nicht hier leben wollen, das im Endeffekt gerne tun können, ja, solange sie für die tatsächlichen Kosten auch aufkommen.
Gernot Wagner, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Städte gegen die Klimakrise. In der Reihe Dimensionen-Diskussionen sprach Marlene Nowotny mit dem Klimaökonomen Gernot Wagner von der New York University. Gernot Wagners Buch Stadt, Land, Klima – Warum wir mit nur einem urbanen Leben die Erde retten, ist im Brandstätter Verlag erschienen. Redaktion Armin Stadler.